I am not the only one. I am not the only one to say, won't let it end this way. I am not the only one, not the only one to say.
Herzlich willkommen zum Krebsgeflüster Podcast. Ich bin Woon, 24 Jahre alt, ein kleiner kreativer Kopf und ehemalige Krebsbetroffene. In meinem Podcast interviewe ich wöchentlich junge Erwachsene mit Krebs, die es geschafft haben, aus ihrer eigenen Erkrankung heraus etwas Positives für sich und für andere Menschen zu schaffen. Das sind Geschichten, die berühren, die manchmal zum Weinen sind, aber es sind immer Geschichten über das Ja zum Leben. Ich möchte mit diesem Podcast eine Plattform für uns junge Betroffene schaffen, zeigen, dass es uns gibt und dass wir entscheiden, wie wir das Leben sehen wollen und wie wir damit umgehen wollen. Es geht im Krebsgeflüster-Podcast nicht um das Wie oder Warum, sondern um die Geschichten jedes einzelnen Betroffenen. Jede Folge wird für sich eine emotionale Achterbahnfahrt werden und trotzdem wird am Ende eines stehen: die Liebe zum Leben. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Episode 5. Mein heutiger Gast ist die liebe Abby. Abby ist 21 Jahre alt und hat mit 17 ihre erste Diagnose erhalten. Inzwischen führt sie erfolgreich einen YouTube-Channel, in dem sie regelmäßig über ihren Krankheitsverlauf und auch andere spannende Dinge berichtet. Herzlich willkommen, Abby.
Hallo.
Ja, Abby, dann fangen wir doch mal an. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ich stelle eigentlich wie immer so die erste Frage, zu welchem Zeitpunkt du sozusagen deine Diagnose bekommen hast. Wir wissen ja, du warst gerade 17. Das ist ja noch sehr, sehr jung. Und da würde ich gern wissen, wie das so kam überhaupt zu deiner Diagnose.
Also das ist eine Riesengeschichte, weil ich hatte zwar mit 17 die Diagnose, aber ich hatte das eigentlich schon viel früher und das haben halt nie die Ärzte irgendwie gefunden. Und dann mit 17 war das eigentlich eher so versehentlich gefunden.
Zufall.
Ich habe eigentlich schon aufgegeben, irgendwie zu suchen, was es ist und habe mich damit abgefunden, weil ich hatte das ab 14 in Form von Rückenschmerzen, also dass ich richtig schlimme Rückenschmerzen hatte und die gingen halt nie weg. Also ich habe im Monat 2 Schachteln Schmerztabletten gebraucht und die Ärzte meinten, es wäre normal oder es läge an meinen Depressionen. Und
so psychisch abgetan dann.
Genau, also die haben sehr viele Gründe gebracht, was es ist, was es aber am Schluss gar nicht war. Ich hätte auch angeblich zu kurze Muskeln und verklemmte Nerven und so ein Zeug. Das haben die mir über Jahre weiß gemacht. Aber es ging halt nicht weg, egal was die gemacht haben. Und mit 17 habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehe ich mal in MRT, auch wenn ich Angst davor habe. Und da wurde es dann endlich mal gefunden, wo ich dann auch woanders war. Also ich war erst bei uns in Coburg im Krankenhaus überall und dann bin ich nach Erlangen und dort wurde es dann endlich mal richtig entdeckt und die haben auch endlich mal richtig was gemacht.
Genau. Ja, manchmal dauert das wirklich lange, dass man so einer Diagnose hinterherrennt, aber es ist natürlich schon ziemlich traurig, weil du warst ja an sich auch schon jung und wenn du das schon Jahre mit dir rumgetragen hast, ist das natürlich echt mies. Ich kann das verstehen, es war bei mir eigentlich auch so, dass ich immer Probleme hatte und keiner wusste, was es war. Das ist schon eine richtig, richtig blöde Situation.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich kann da auch verstehen, dass du da irgendwann gesagt hast, oh nee, ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie mehr dem so aktiv hinterher zu rennen. Aber es ist ja gut, dass sie es dann gefunden haben. Und war das nach dem MRT gleich klar,
dass es Krebs war? Das war so eine Woche danach, also naja, nicht direkt. Also nach dem MRT hat mich bloß meine Hausärztin angerufen. Von wegen, dass sie was Schlechtes gefunden hat, aber man konnte halt auch nicht wirklich sagen, was. Dann wurde ich nach Erlangen geschickt. Dort hat es dann noch eine Weile gedauert, da wurden dann Blutproben gemacht und Röntgen und alles Mögliche. Und irgendwann, nach einem Aufenthalt dort, wurde es mir dann gesagt. Genau.
Und du kannst jetzt nochmal sagen, welche Krebsdiagnose du da genau bekommen hast?
Das
so für die Zuhörer?
Das war Lymphdrüsenkrebs.
Ich glaube, du bist sogar der dritte Fall jetzt mit Lymphdrüsenkrebs, aber ich finde das gerade so spannend, weil es bei jedem anders verlaufen ist und auch die Diagnosen anders waren. Deswegen ist das ganz spannend zu hören, wie es bei dir war. Ja, also da hast du die Diagnose bekommen und da war ja sicherlich erstmal so ein Schock da.
Naja, ich muss sagen, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich gelacht. Also,
naja,
es gibt eine ganz lustige Geschichte dazu eigentlich, warum ich gelacht habe.
Ah,
weil der Arzt hatte einen ziemlich lustigen Akzent und der hat gesagt, ich habe Krebs in meinem Bauch. Und ich habe halt davor Krebs gegessen Und dann meinte ich, ja, stimmt.
Ich verstehe.
Und dann musste ich lachen und meine Mama fand es nicht so lustig. Die hat geweint und meinte, ja, ich kann doch jetzt nicht lachen, aber ich musste total lachen.
Aber ich musste dir auch was richtig Kurioses zu sagen. Ich habe aus Schock wirklich dann erstmal geweint und gelacht, weil ich gedacht habe, ihr wollt mich doch jetzt alle irgendwie auf gut Deutsch gesagt verarschen. Und dann habe ich aber angefangen zu heulen. Bei mir war es direkt hintereinander Tatsache. Oh. So wie es bei dir erstmal so dieses Humorvolle war. Ja. Sozusagen, was du und deine Mama hatten, hatte ich dann so gleichzeitig.
Aber ich habe das auch gar nicht so richtig realisiert, die erste Zeit. Das kam erst relativ spät, dass ich das überhaupt verstanden habe, was ich da jetzt eigentlich habe.
Ja, das haben wir in den letzten Folgen auch schon gesagt, das setzt viel später ein. Ich habe das Gefühl, bei den Angehörigen zum Beispiel setzt das viel schneller ein, weil die halt nicht so viel, also schon viel Gedanken haben, aber bei denen halt die Verarbeitung früher anfängt. Und bei einem selbst, da ist man erstmal so, was kommt auf mich zu? Wie lange hat dein, oder wann fing die Behandlung an bei dir an? Wie lange hat das gedauert?
Also die Behandlung, weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall alles insgesamt ging so ein dreiviertel Jahr. Es waren 6 Chemoblöcke und es ging eigentlich anfangs relativ schnell. Ich habe erst natürlich operiert worden, dann den Port bekommen und dann, wo der drin war, eigentlich schon direkt die erste Chemo.
Also es ging relativ schnell.
Genau.
Was ich noch fragen wollte, was hatte ich jetzt vergessen? Achso, in welchem Stadium warst du, als sie das gefunden haben?
Das war Stadium 4.
Boah, das war schon
Ja, es
massiv.
War ja auch Jahre in mir drin und das hat ja keiner entdeckt. Also ein Arzt meinte mal, ich könnte so circa 11 gewesen sein, wo das schon drin war und das kommt hin, weil ich sehr, sehr selten in die Schule gegangen bin, weil es mir immer nicht gut ging und alle dachten, ja, nee, die simuliert, die ist doch noch jung, die simuliert, die werden dann nicht in die Schule gehen.
So ist, richtig.
Ja.
Ich war ja auch immer krank. So ist echt schlimm, dass ist auch für die Psyche schlimm.
Ja.
Wenn man jung ist und eigentlich Schmerzen hat und alle denken so, ja, ist bestimmt nichts Schlimmes und dir geht's total scheiße. Dann die Diagnose, das ist natürlich heftig. Warst du damals dann noch in der Schule? Das ist auch was mich total interessieren würde. Also du hast ja dann Chemo bekommen und alles. Und wie war da die schulische Situation zu der Zeit?
Also bei meiner Diagnose hatte ich meinen Abschluss schon gemacht. Ich hatte dann nur Berufsschule. Da ging da bin ich dann rausgekommen und habe dann auch keine Schule mehr weitergemacht. Also es war dann so das Letzte. Heißt, ich habe mein Quali, war kurz in der Berufsschule, so ein freiwilliges Jahr, weil für mehr war die Kraft ja auch nicht da. Und dann ab dem Krebs war eigentlich gar nichts mehr.
Okay, also hattest du aber deinen Abschluss sozusagen schon und warst schon aus dieser schulischen Situation an sich raus?
Ja.
Okay, gut, das wollte ich nämlich wissen, weil das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, wie man das da miteinander vereinbart. Aber das ist klar, dass dann die Berufsschule und das Jahr dann erstmal gewartet hat. Wie ging es dann weiter? Erzähl mal.
Ja, ich hatte dann eben diese 6 Blöcke und, wie soll ich sagen, war halt schwierig. Nach den 6 Blöcken war ja dann 3 Jahre Pause und also dann war es ja abgeschlossen, dann 3 Jahre Pause und dann kam es halt wieder, jetzt letztes Jahr.
Ja,
dann
also
noch
du
das
warst
zweite
richtig.
Mal auch noch. Genau.
Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nicht schlimm, alles cool.
Also du warst schon in Remission, da warst du ja sicherlich 18. Warst du schon 18 oder warst du noch 17?
Genau, also mit 18 war ich dann in der Reha, habe dort meinen 18. Geburtstag gefeiert, da war ich dann eigentlich wieder gesund und alles. Und dann mit 20 kam es dann das zweite Mal.
Im letzten Jahr.
Genau.
Ja, ist immer blöd zu fragen, wie das war, aber ich denke mal, du warst ja vielleicht auch schon so ein bisschen mit deinen Gedanken vielleicht einfach bei der Gesundung so, weißt du, so anderthalb oder fast 2 Jahre später oder nur zwei Jahre später und vielleicht schon wieder bei ganz anderen Themen so kopfmäßig, gedanklich.
Nicht mal direkt, also ich habe eigentlich irgendwo in mir gespürt, dass das nochmal kommt. Ich habe auch immer gesagt, naja, ich bekomme doch eh nochmal Krebs, so warum soll ich mich irgendwie um eine Ausbildung oder irgendwas bemühen? Ich hatte das irgendwie mega im Gefühl, dann war es halt auch so.
Totales Bauchgefühl.
Ja, das wollte mir auch keiner glauben. Ich habe dann eigentlich nichts weiter gemacht, außer Psychiatrieaufenthalte und Tagesklinik, weil ich einfach nicht mehr klar kam. Und Ausbildung und so wollte ich eigentlich machen und das ging dann nicht, weil ich dieses blöde Gefühl hatte und irgendwann dann hatte ich eine normale Nachtkontrolle und die haben was gefunden. Da warst du ja da.
Wahnsinn.
Ja.
Erzähl mal, wie es dann weiterging. Also ich denke mal wieder Chemo wahrscheinlich.
Genau, nochmal 6 Blöcke. Diesmal halt anders, weil bei einem Rezidiv ist es ja so, dass die dann noch eine Hochdosis und so Stammzellentransplantation machen. Das hatte ich dann das 2. Mal und ich muss sagen, ich würde das nie wieder tun. Denn das war wirklich schrecklich. Also da waren die ersten Chemoblöcke gar nichts dagegen mit dieser Hochdosis dann.
Das war schlimmer als beim ersten Mal.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht, oder kannst du für die Zuschauer nochmal erklären, was genau gemacht wurde, dass die da up-to-date sind?
Also ich hatte quasi erst 5 normale Chemoblöcke, dann eine sogenannte Hochdosis, wie der Name schon sagt, hochdosiert. Und dadurch braucht man ja diese Stammzellentransplantation, weil, also die habe ich vorher gespendet, die wurden mir entnommen. Und dann habe ich die Hochdosis bekommen und dann kamen die Stammzellen wieder und war dann 1 Monat im Krankenhaus, auch unter Isolation und mir ging es dann halt richtig, richtig schlecht, also ohne Immunsystem, gar nichts mehr.
Warst du richtig isoliert zu der Zeit? Du warst also in einem, wie sagt man dazu?
Also bei uns hieß es KMT-Zimmer.
Ah, okay, also dieses, das müssen wir mal erklären, das ist wie so eine Art isoliertes Zimmer.
Genau.
Wo wirklich keine Keime theoretisch hineinkommen sollten. Man ist da komplett isoliert. War das bei dir auch so, dass du zum Beispiel auch das Essen durch so eine Art Fenster bekommen hast oder sind die schon reingekommen zu dir?
Die kamen schon rein, aber halt verkittelt. Also wenn jemand reinkam, da mit Kittel und Mundschutz und allem. Ansonsten.
Also komplett verpackt.
Genau. Ja.
In der Zeit würde mich interessieren, wie du dich da beschäftigt hast, weil ich sag mal, man hat natürlich nicht so viel Kraft zu der Zeit. Die Nebenwirkungen sind total schrecklich, aber hattest du irgendwas, was dich so in der Zeit so ein bisschen am Leben gehalten hat? Musik oder Filme? Yeah. Keine Ahnung, irgendwas Bestimmtes?
Also ich zeichne sehr viel. Ich habe da auch sehr viel gezeichnet, so wie es die Kraft halt noch hergegeben hat. So gegen Ende vom Aufenthalt wurde es halt schlimmer, da habe ich eigentlich nur geschlafen. Also die meiste Zeit echt nur geschlafen, aber anfangs, wie gesagt, zeichnen, basteln, bisschen irgendwelche Serien anschauen. Ja, ich hatte auch kaum Internet in dem Zimmer.
Ah, ja, das wäre nämlich meine 2. Frage gewesen. Ja. Gerade wenn es so um Filme gucken und so geht, das ist dann natürlich eher schlecht.
Ja.
Aber es ist ja gut, dass du dich so ein bisschen ablenken konntest. Ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, wenn es einem schon schlecht geht. Eine wichtige Frage, die ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber die vielleicht noch interessant wäre. Du warst ja wirklich jung bei der Diagnose und du hattest wahrscheinlich das auch schon Jahre drin, also als Kind.
Ja.
Wie sind deine Eltern damit umgegangen?
Also sagen wir mal, ich habe zu meinem Vater kein gutes Verhältnis. Er war eher so, er hat nicht viel dazu gesagt, ihn hat es nicht so interessiert. Aber meine Mama war in der Zeit sehr viel für mich da. Man muss sagen, dass meine Mama und ich damals sehr zerstritten waren und das uns irgendwie auch so ein bisschen zusammengebracht hat. Weil wir haben uns eine Zeit lang echt gar nicht verstanden. Mittlerweile verstehen wir uns super, so seitdem. Aber für sie war es halt ziemlich hart, weil ihre Eltern auch beide Krebs hatten und mit 17 ist ihre Mutter dran gestorben, also als sie 17 war. Und bei ihr liegt es halt in der Familie und es ist halt blöd, wenn dann die Tochter das auch kriegt.
Also familiär vorbelastet. Also es klingt ja fast wie eine Generation übersprungen, deine Mama übersprungen und jetzt hast du es. War das der gleiche Krebs bei deiner Oma?
Nee, also jeder hatte anderen.
Okay, aber es war halt diese
familiäre. Die hat so, glaube ich, Leukämie.
Okay, aber die familiäre Vorbelastung war eben da.
Ja, genau.
Kam wahnsinnig viel auf einmal. Gerade finde ich, wenn man so ins Leben startet. Bei mir war es ja auch, also nach dem Abi war es bei mir, wo man eigentlich ja Pläne schmiedet irgendwie irgendwo. Und dann sowas kommt, das haut einem natürlich erstmal die Füße weg. Und du hast ja gesagt, du warst ja in Behandlung wegen Depressionen. Inwiefern hat das oder hat die Krankheit das beeinflusst?
Ziemlich. Also ich muss sagen, ich war mit 13 das erste Mal bei einem Psychologen und da hieß es direkt, ich habe Depressionen. Seitdem kamen noch viele, viele psychische Krankheiten. Insgesamt habe ich, glaube ich, 7 Stück. Aber ich finde, dass ich durch die Krankheit irgendwie ziemlich, also ich bin aufgeschlossener geworden, finde ich. Es hat mich schon ziemlich verändert und bei meiner Psyche sogar irgendwie ein bisschen geholfen. Ja, natürlich auch vieles schlechter gemacht, aber es hat mir sogar geholfen teilweise. Und jetzt geht das sogar mit der Psyche?
Ja, es hat immer zwei Seiten, finde ich. Klar, es ist schlimm, die Krankheit ist schlimm, aber irgendwann lernt man vielleicht doch irgendwie irgendwo was draus. Also ich glaube, da gibt's immer, und wenn es nur was ganz Kleines ist, es gibt immer was, was man daraus Positives ziehen kann. Klingt jetzt doof.
Ja.
Und bei dir war es vielleicht eine andere Sicht auf dich selbst und dein Leben halt.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Ja, was vielleicht auch noch spannend zu hören wäre, hattest du in der Zeit einen bestimmten Freundeskreis vielleicht auch? Und wie hat sich das entwickelt?
Also viele meiner Freunde sind dann gegangen, sagen wir es mal so. Also es sind sehr viele, die dann einfach nicht mehr für mich da waren und so ein paar wenige, die geblieben sind. Also es waren nicht so viele Leute für mich da. Ich habe auch einen sehr kleinen Freundeskreis, aber dafür halt einen guten. Aber
das ist nämlich wichtig und das unterscheidet sich, in dem Sinne unterscheidet sich die Freundschaft nicht, aber es unterscheidet sich halt vom Alter her, weil ich sag mal, wir haben ja auch viele, die so mit Mitte 20 oder Ende 20 die Diagnose bekommen und bei dir war es ja noch so ein, wie soll ich sagen, Teenager-Freundeskreis in Anführungszeichen.
Ja.
Und ich glaube, dass du ja in dem Moment mit ganz anderen Themen zu kämpfen hattest als deine gleichaltrigen Freunde.
Ja, die haben sich halt alle um ihre Ausbildung und so gekümmert. Und eine ist Mutter geworden. Die hatte was sie in ihrem Leben erreichen konnte. Alle anderen arbeiten und so. Und man selber liegt im Krankenhaus. Das war schon ziemlich blöd, ja.
Da merkt man dann, wie alles so ein bisschen auseinanderdriftet.
Ja.
Wie eine Parallelwelt, sage ich immer gern. Die Freunde, die übrig geblieben sind, die hast du noch. Da hat sich die Freundschaft dann wahrscheinlich vertieft.
Ja, so ziemlich.
Dann können wir jetzt über dein Hobby, deine Leidenschaft reden. Du hast ja irgendwann angefangen, bei YouTube einen Kanal zu führen, in dem du wie eine Art Krebstagebuch machst. Mhm. Also du führst Videotagebücher und beantwortest auch Fragen und führst so, was ich total wichtig finde, extrem junger Krebspatient, der du ja bist, durch spannende Themen aus dem Krebsbereich. Vielleicht magst du darüber erzählen, wann so der Moment war, wo du gedacht hast, oh, irgendwie möchte ich das jetzt teilen.
Ja, also das war vor 3 Jahren bei der Ersterkrankung. Und es gibt so eine Stiftung, die heißt Herzenswunsch, wo sich, krebskranke Kinder oder allgemein todkranke Kinder, glaube ich, Sachen wünschen können. Und ich habe mir eine Kamera gewünscht, weil ich eigentlich ursprünglich fotografieren wollte damit. Und ich wollte aber, dass sie eine Videofunktion hat, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte, ein Video von mir zu machen, weil ich war damals wirklich ein sehr schüchterner Mensch. Ich habe schon kaum mit Leuten geredet. Und dann dachte ich, ich probiere es mal mit mir selbst zu reden. Ich habe total die Freude am Videodrehen gefunden und habe dann eben mal was hochgeladen davon. Und so kam es dann eigentlich sehr spontan, dass ich YouTuberin wurde.
Ah, schön. Ich mag das ja total. Ich habe ja die letzten Videos auch mitverfolgt. Ich finde es halt wichtig, weil wir haben ja viele Blogger auch von uns und du machst halt diese Videos als, wie schon gesagt, extrem junger Krebspatient und ich glaube, das ist auch für die Zuschauer, die noch keine Berührung mit dem Krebs jetzt so direkt hatten, extrem interessant, wie ein so junger Mensch damit halt umgeht. Und dadurch, dass du ja auch relativ offen über alles redest, fällt da auch so eine gewisse Distanz weg.
Ja.
Du hast ja deine Ersterkrankung schon relativ viel auch gefilmt und festgehalten. Wie waren so die ersten Reaktionen? Also wie fand das deine Mama und deine Freunde?
Also meine Mama findet es allgemein ziemlich cool, dass ich das mache. Die war ja auch schon in Videos von mir mit dabei. Die ist da recht offen dafür und sie weiß genau, dass es mir hilft, dass ich mich selber filme. Ist ja wie so eine Eigentherapie eigentlich sogar für mich. Und sie findet das ganz cool. Freunde, gut, ja, das ist unterschiedlich. Also manche feiern es, aber würden es selber halt nicht machen. Manche machen mit und manche halten nichts davon, aber denken halt, es ist meine Sache.
Genau.
Es ist unterschiedlich.
Unterschiedliche Meinungen.
Genau.
Wie hast du dich dann gefühlt, als so die ersten Kommentare kamen? Weil es ging ja wahrscheinlich auch erstmal langsam los. Und wann hast du dann gemerkt, ey, da schauen ja wirklich welche zu, die ich vielleicht auch gar nicht kenne?
Ja, am Anfang ging ja alles relativ schleichend. Das hat dann so 2 Jahre oder so gedauert, bis ich meine ersten 1000 dann hatte. Und dann ging es so voll bergauf. Und das war schon ein ziemlich cooles Gefühl. So am Anfang hatte ich eigentlich keine Hoffnung. ich habe mir auch keine gemacht, weil ich habe ja einfach nur aus Spaß die Videos hochgeladen. Habe dann irgendwann gemerkt, wow, es gibt ja Leute, denen gefällt das, und habe dann noch weitergemacht, obwohl ich eigentlich sogar aufhören wollte, aber dann, ja.
Also du hast es, ja, wir können sagen, du hast es am Anfang für dich selbst vor allem auch gemacht, so als Eigentherapie.
Ja, genau.
Und dann aber gemerkt, hey, da schauen ja wirklich Leute zu und die interessiert das vielleicht auch, was ich hier so rede.
Genau, und dann habe ich Nachrichten bekommen von wegen, dass ich den Leuten voll helfe und so mit meinen Videos. Und dann kamen immer mehr solche Nachrichten, dass sich die Leute bei mir bedankt haben. Und dann fand ich das mega cool. Und ja, seitdem habe ich eben weitergemacht und habe das so als mein Kanalthema auch mit dem Krebs und beantworte deswegen dann auch immer die Fragen und gehe sehr auch auf meine Fans ein, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja unheimlich wichtig in der Zeit von sozialen Netzwerken, dass der soziale Austausch, der ja eigentlich im Vordergrund steht, nicht so in den Hintergrund rückt.
Ja.
Ich finde es halt auch cool, du hast, glaube ich, sogar, ja, wie soll ich sagen, auch mal Videos gemacht an schlechten Tagen. Also es ist ja vielfältig.
Mhm.
Und das finde ich auch echt cool, dass du da so dieses, weißt du, dass es nicht nur so Yippie-Yay-Tage gibt, sondern dass es ganz verschiedene Tage und Launen gibt.
Ja.
Und dass du halt offen durch die ganzen verschiedenen Themen führst. Du hast ja gesagt, du hast Depressionen ja früh gehabt. Denkst du, dass es mit vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es dir schon, was weiß ich, mit 11, 12, 13 total schlecht ging, dass du immer so Schmerzen hattest und Probleme und keiner so wirklich eine Lösung dafür hatte und das so runtergespielt hat?
Ich denke mal, das war auf jeden Fall ein großer Grund für die Depressionen, aber es gibt noch viele familiäre Probleme und in der Schule wurde ich auch nicht so gemacht. Ich glaube, das spielt alles so ein bisschen zusammen.
War die Mischung aus allem.
Genau, ja.
Während deinen Therapien wurdest du dann gleich auf die, also psychologisch mit betreut. Wie hat man das dann gemacht, als du da in Behandlung warst?
Also beim ersten Mal hatte ich nicht direkt psychologische Betreuung. Ich meine, da gab es eine, mit der konnte ich reden, wenn es mir mal schlecht ging, aber so direkt eine Psychologin oder so hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Erst danach wieder. Und jetzt bei der Zweiterkrankung war sogar eine Psychologin, die immer für mich auf Station kam.
Okay. Ja, dann hattest du da wen zum Reden. Das ist nämlich was, was ich wichtig finde, gerade wenn jemand so vorbelastet ist mit Depressionen und dann die, ja, so jung noch die Diagnose bekommt. Finde ich das wichtig, dass du da Unterstützung hattest in dem Sinne. Hat dir das geholfen? Also war das für dich wirklich so, dass du gesagt hast, ja, das war wichtig, also es war unersetzlich für mich in der Zeit?
Ab einem gewissen Zeitpunkt hat es mir geholfen. Ja, am Anfang war es ein bisschen schwierig, so mit jemandem darüber zu reden und so, aber dann hat es mir geholfen, ja.
Gut, also würdest du schon so im Nachhinein sagen, dass es für dich auf jeden Fall hilfreich war?
Ja, auf jeden Fall.
Und wie waren die Ärzte auf deiner Station, als du das zweite Mal erkrankt bist? Wie sind die damit umgegangen, dass du als, oder wie haben, ja, wie war so der Austausch zwischen euch? Das finde ich ja auch extrem wichtig, wenn man so jung ist.
Also die Ärztin hat mitgeweint, als sie mir gesagt hat, dass ich wieder krank bin. Also die mochten mich alle sehr auf der Station. Ich bin ja auch in einem Kinderkrankenhaus gewesen. Und die haben auch gesagt, auch wenn ich jetzt schon 20 bin, darf ich noch mal hingehen. Und also die Ärzte dort sind ziemlich cool. Ich mag die alle, sind alle sehr nett. Und ich fand
gehen
das ziemlich
auch
gut.
Ein, glaube ich, auf die jungen
ja,
Menschen.
Ja, genau. Gerade weil es eben auch ein Kinderkrankenhaus eigentlich ist, behandeln die einen auch irgendwie ein bisschen anders.
Ja,
es ist alles
kann
viel
ich mir
netter.
Gut vorstellen.
Genau.
Darauf wollte ich nämlich unbedingt eingehen, weil ich, wie du schon selbst sagtest, weil ich mir vorstellen kann, dass es nochmal ein anderer Umgang ist mit den jungen Patienten.
Ja.
Weil die ja ihren Schwerpunkt sozusagen direkt auf diesen, ja, auf das schwierige Thema haben. Du hast dich da insgesamt wohlgefühlt.
Ja.
Und im letzten Jahr gab es ja dann die Hochdosis-Chemo und die Stammzelltransplantation. Und hast du zwischendurch jemals ja, den Gedanken gehabt, dass es schiefgehen könnte zu irgendeinem Zeitpunkt? Also gab es schon vielleicht bei der ersten Diagnose oder bei der zweiten irgendwann, wo du gesagt hast, irgendwie habe ich jetzt keine Kraft mehr und ich beschäftige mich jetzt mit der Frage, was passiert, wenn es jetzt nicht gut ausgeht?
Das war zwischendrin mal ganz kurz, beim dritten Block, glaube ich, hieß es irgendwie, dass dieses Medikament, dieses Chemomedikament, wo die mir gegeben haben, nicht anschlägt und jetzt noch ein anderes probieren können. Und dann war das so der Schockmoment für mich, wo ich dann wirklich darüber nachgedacht habe, so, okay, was mache ich, wenn das andere jetzt auch nicht anschlägt? Was machen wir denn dann? Aber es hat dann zum Glück angeschlagen.
Gott sei Dank.
Genau. Mhm. Zum Glück.
Da hast du dir dann schon die Frage gestellt, oh Gott, das ist jetzt die letzte Reserve irgendwie. Was passiert, wenn das jetzt nicht wirkt? Verstehe ich. Und Bestrahlung, hast du Bestrahlungen bekommen?
Nee, das hatte ich nicht.
Bestrahlung hattest du nicht.
Nee.
Das ist nämlich wieder dieser Unterschied. Weil Andrea, die hatte ja auch diese Krebsart und die hat ja noch Bestrahlung bekommen.
Ja.
Und da sieht man wieder, wie man das differenzieren muss, dass selbst die gleichen Krebsarten niemals gleich verlaufen.
Ja.
Dein YouTube-Channel, wann genau hast du den angefangen?
Das war jetzt so vor circa 3 Jahren.
Also 3 Jahre machst du das. Genau. Hattest du jetzt zwischendurch zum Beispiel, zwischen den Diagnosen mal eine Pause? Also wie war das für dich, als du in Remission warst? Also hast du da weiter aktiv trotzdem über das Krebsthema gesprochen oder auch über die Zeit danach?
Also ich habe zwischendrin auch noch über das Krebsthema gesprochen, ja. Das war nur bei der zweiten Erkrankung habe ich nicht so viele Videos gemacht und hatte gar nicht die Kraft dafür. Mhm. Also da habe ich bloß ganz am Anfang immer so Vlogs gemacht und mitgefilmt und dann kam ewig gar nichts mehr von mir. Also kamen sicher ein paar Monate dann nichts mehr von mir. Da kamen dann Gerüchte, dass ich tot wäre.
Oh Gott.
Aber ich hatte dann hatte ich wirklich gar nicht mehr die Kraft dafür, Videos zu drehen. Das war da so die Hochdosiszeit. Da habe ich dann wirklich eine Pause gemacht. Ja. Ich habe jetzt auch letztens erst wieder angefangen, wirklich regelmäßig wieder Videos zu machen. Und hole halt jetzt alles nach, was ich nicht erzählt habe.
Ja, du hast diese Zeit vielleicht auch oder höchstwahrscheinlich auch gebraucht.
Ja, ich glaube auch.
Um Kraft zu sammeln und sich, es gibt ja auch so Zeiten, da hat man, obwohl man vielleicht auch die Lust hat oder das eigentlich machen möchte, aber man hat nicht die Kraft und muss sich dann auch irgendwie erstmal darauf konzentrieren, überhaupt das irgendwie durchzustehen.
Ja.
Und wie waren jetzt die Reaktionen, als du wieder angefangen hast? Haben sich alle gefreut und gedacht, boah, cool, und wo warst du? Und
ja, es war ein Riesenansturm. Ich habe echt viele Nachrichten bekommen. Die haben sich alle total gefreut, dass ich weitermache und haben mir 10.000 Fragen gestellt, wo ich denn war. Genau.
Oh,
die haben sich gefreut, ja.
Aber das ist ja auch schön, wenn man dann so eine Art kleine Fangemeinde hat, die einen noch zusätzlich unterstützt. Da sieht man dann auch, dass das, was man macht, auch Leute berührt. Finde ich echt schön. Finde ich jetzt eine super schöne Geschichte. Ja, ich habe noch viele Fragen. würde jetzt erstmal vielleicht noch zu sonstigen Diagnosen, die sich noch aus der Krankheit ergeben haben. Gibt es da was sich jetzt noch als, Folge oder Nebenwirkung ergeben hat? Oder sagst du jetzt, wo du das zweite Mal, du bist ja jetzt wieder in Remission, ne? Das zweite Mal?
Ja.
Genau, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, die Nebenwirkungen oder diese Folge, die ist jetzt noch aktuell?
Eigentlich so ein paar Folgen, wie zum Beispiel, dass mein Geschmack nicht richtig funktioniert, sind noch da und dass ich sehr starkes Untergewicht habe durch die letzte Chemo. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine Nebenwirkungen oder sonstiges mehr.
Also hast du dich so weit erholt, dass du sagst, ich bin jetzt so auf dem aufsteigenden Ast. Also wird.
Also ich bin halt noch ein bisschen schwach. Ich meine, das war jetzt im Januar der letzten Aufenthalt. Das war jetzt noch nicht so lange her. Ich bin noch ein bisschen schwach, aber es geht langsam. Also es wird.
Ja, ist noch alles relativ frisch. Aber du merkst schon, dass es langsam wieder wird.
Genau.
Das finde ich gut. Und wie ist es mit deinen Depressionen zurzeit? Jetzt nachdem du das zweite Mal den Krebs besiegt im Sinne von in Remission sein?
Ich finde, meine Psyche ist besser geworden jetzt mittlerweile. Ich habe auch jetzt meine Antidepressiva abgesetzt.
Okay.
Weil ich einfach dann gemerkt habe, wow, ich glaube, ich komme jetzt ohne klar. Und das war auch nochmal so ein riesiger Schritt, weil ich jetzt, seit ich 13 bin, das genommen habe und jetzt auf einmal nicht mehr. Und das nach dieser Zeit hat das Absetzen auch funktioniert. Und ich komme eigentlich klar. Ich habe zwar noch so ein bisschen meine Depri-Anfälle, aber es war
also so
mal
bestimmte
schlimmer.
Phasen, aber.
Genau.
Das finde ich echt stark, dass ohne die Antidepressiva, dass es dir jetzt doch besser geht vielleicht auch?
Ja.
Oder echt,
auf jeden Fall viel besser ohne.
Wahnsinn.
Die Nebenwirkungen waren teilweise richtig hart und vertragen habe ich sie am Ende auch nicht mehr. Durch die Chemo kamen dann die Tabletten immer wieder raus und dann wollten mich die Ärzte zwingen, dass ich sie nehmen soll, aber es ging halt nicht und das wollten die nicht verstehen und dann habe ich sie abgesetzt und jetzt geht's mir besser.
Naja, wenn das auch immer wieder rauskommt, dann hat
ja,
also warum?
Das macht wenig Sinn. Ja, die meinten dann, wenn es eine halbe Stunde nicht drin bleibt, soll ich einfach noch eine nehmen. Und so lange, bis sie drin bleibt und das wollte ich nicht.
Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht passiert dann, oder?
Nee.
Dass es drin geblieben ist? Ja,
nee.
Okay.
Das ist immer wieder rausgekommen, das hätte man den ganzen Tag probieren können. Das hat nichts gebracht.
Würdest du rückblickend sagen, dass es einen ganz bestimmten Moment jetzt während deines Krankheitsverlaufes gab, wo plötzlich so ein Umdenken stattgefunden hat, auch so über das Leben an sich und über die Zukunft und vielleicht auch so darüber, wer du bist, weil es hat ja auch viel, finde ich, so mit Identitätsfindung auch zu tun, so eine Phase. Und so, gab es da einen bestimmten Moment, an den du dich erinnerst, wo du gedacht hast, da war irgendwie so der Punkt, wo ich so umgedacht habe, das erste Mal.
Ich würde sagen, einmal war es bei der Erstdiagnose, dann am Ende, wo ich dann wieder gesund war, habe ich schon mal ein bisschen eine andere Denkweise gehabt über mein Leben. Aber jetzt so nach der Sache mit der Hochdosis kam dann noch mal eine andere Denkweise. Also ist mir das eben noch mal irgendwie wichtiger und das ist noch mal anders.
Und wie unterscheiden sich die beiden? Also was hattest du so bei dem ersten Umdenken? Was war da so der Ansatzpunkt?
Beim ersten Mal war es so ein bisschen Selbstfindung. Und jetzt ist es halt so ein bisschen das Leben anders sehen und das Leben wertschätzen und solche Sachen. Also, dass ich mein Leben genießen will. Ich gehe jetzt auch auf mega viele Veranstaltungen. Das hätte ich früher zum Beispiel weniger gemacht. Genau.
Es kam so in zwei Stufen. Die erste war die Selbstfindung oder so deine Identitätsfindung.
Genau.
Wer bin ich und was kann ich machen? Und die zweite Stufe war jetzt wirklich dieses jeden Moment genießen.
Genau.
So. Schön. Das ist auch ein guter Weg. Wer weiß, was ja noch kommt. Also es gibt ja immer Momente, es muss ja nicht mehr was mit Krebs zu tun haben, wo man so hinterfragt, wo will ich eigentlich hin oder was kann ich machen, was will ich machen? Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Dann bist du ja auch in die Krebsgruppe. Wir kommen wieder auf Bennys Gruppe, wie in jeder Folge. Denn auch Abby habe ich ja über Bennys Gruppe kennengelernt. Ich glaube, das war unter dem Beitrag, wo ich geschrieben habe, Mensch, ich habe so eine Podcast-Idee. Wer hätte denn Lust, dabei zu sein?
Ja.
Und du dann gesagt hast, ja, ich.
Ja, bei sowas fühle ich mich direkt angesprochen.
Weil du auch jemand bist, was ich total gut finde, der offen drüber redet und der sich da auch nicht schämt.
Ja.
Und das finde ich echt cool. Das merkt man auch in deinem Videoblog. Darüber haben wir uns dann kennengelernt. Bin jetzt auch richtig froh, dass du jetzt in der Folge so ein bisschen was erzählst. Wann hattest du da beschlossen, in die Gruppe zu kommen oder dich mit anderen Betroffenen auszutauschen, weil du ja doch 17 warst und dann 20 bei der zweiten Diagnose?
Also ich war bei der Erstdiagnose, war ich in einer anderen Gruppe drin. Da bin ich mittlerweile auch wieder draußen. Und ich bin einfach so ein Social-Media-Mensch. Also ich habe direkt Krebs gehört und dachte mir, da gibt's doch sicher eine Facebook-Gruppe dafür. Und bin dann in eine rein. Und beim zweiten Mal war ich aus der anderen schon draußen, habe mir gedacht, damals hat mir es eigentlich sehr geholfen, aber ich wollte in die Gruppe nicht mehr rein. Da habe ich zu schlechte Erinnerungen, dass ich Menschen kennengelernt habe, die dann leider verstorben sind. Und dann habe ich die Gruppe gefunden und dann dachte ich mir, okay, junge Erwachsene ist ja noch besser, weil die andere war gemischt. Und dann, ja, kam ich
Passt
da rein.
Richtig gut. Ja. Habe ich mir damals auch gedacht. Ich bin ja auch, also ich bin ja immer noch in zwei Krebsgruppen drin, aber die junge Erwachsenen-Krebsgruppe ist wirklich die, die am meisten hilft.
Ja.
Das ist so seltsam, wenn man das so sagt, aber es ist wirklich so.
Das stimmt.
War das jetzt nach der ersten Diagnose bei dir oder war das jetzt eine Zeit während der zweiten? Kannst du das ungefähr einordnen? Also wenn du dann gedacht hast, boah, jetzt so junge Erwachsene mit Krebsgruppe?
Seit so beim Anfang von der zweiten. So okay, die erste also, Zeit, genau. Also letztes Jahr erst. Lang bin ich noch nicht mit in der Gruppe. Ich habe auch nie viel geschrieben, ich habe immer nur mitgelesen. Dann kam dann so ein bisschen was von mir. Aber das Mitlesen hat meistens schon ein bisschen geholfen.
Ja, am Anfang habe ich, glaube ich, sogar auch mehr gelesen als...
Ja.
Ich habe immer so manchmal kommentiert, aber so eigene Beiträge habe ich mich damals noch nicht getraut. Aber ja, heute mache ich das auch, ja. Hast du vielleicht auch durch deinen YouTube-Blog... Ja, kann man es Blog nennen eigentlich schon, ne? Ist ja so ein Videoblog. Also ja, hast du durch deinen Videoblog zusätzlich auch noch andere Betroffene kennengelernt?
Es ist sehr gemischt. Also ich habe auch Leute, die in demselben Ding sind wie ich. Mhm. Und die mich dann angeschrieben haben, sogar per E-Mail und um Rat gebeten haben, solche Sachen. Genau, also es gibt sehr viele, die mich deswegen noch angeschrieben haben.
Also es ist auch gemischt, also es ist jetzt nicht genau so, dass du sagst, es sind auch Betroffene dabei, auch Ältere, schauen auch ältere Betroffene, die selbst Krebs haben, deine Videos, weißt du da was?
Es sind doch Ältere, also es ist auch vom Alter her ziemlich gemischt.
Das ist echt cool, ja.
Ja.
Wenn man mehrere Altersgruppen erreichen kann.
Ja, das ist schon ziemlich gut.
Was hast du vielleicht noch für die Zukunft im Blick? Oder gibt's jetzt, oder sag ich mal so, wir machen erstmal Reihenfolge nach. Gibt's jetzt für derzeit, also du bist da jetzt gerade frisch aus der zweiten Diagnose und Behandlung raus. Wie ist dein Gefühl aktuell? Denkst du, du kannst jetzt erstmal einen Haken dran machen oder hast du mal wieder so ein Gefühl, okay, ich bin lieber noch vorsichtig, weil ich nicht so sicher bin, ob es nochmal kommt?
Also ich habe jetzt im Juli noch eine MRT-Untersuchung und bis dahin bin ich noch ein bisschen unsicher, glaube ich. Aber wenn da alles in Ordnung ist, dann kann ich auch damit abschließen.
Also meinst du schon, dass du diesmal ein positiveres Gefühl hast nach Abschluss der Behandlung?
Also ich hoffe doch. Bis jetzt ist es relativ positiv und ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass es wiederkommt.
Um jetzt schon mal auf die Zukunft zu kommen, wie ist das bei dir mit dem Kinderbekommen? Also bist du, haben dich die Ärzte darüber informiert vor der Chemo?
Ja, die haben mir gesagt, man könnte was entnehmen, damit ich trotzdem Kinder bekommen kann, falls es ja so ist, dass ich keine kriegen kann. Aber das Ding ist, dass ich keine möchte. Von daher hat sich das für mich eigentlich auch erledigt. Ob ich welche kriegen kann, weiß ich noch nicht. Okay. Die meinten, das kann man jetzt noch nicht sehen. Die sagen mir Bescheid, wenn es soweit ist, damit ich es einfach weiß. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich auch gar keine.
Also ist jetzt für dich nicht so an sich der Druck da gewesen?
Ja.
Okay. Weil das ist ja auch ein wichtiges Thema immer so für jeden Einzelnen.
Ja.
Deswegen wollte ich fragen, wie die Chemo sich da bei dir ausgewirkt hat. Aber wenn das noch ein bisschen dauert, ist das ja auch in Ordnung. Wichtig ist vielleicht, dass du es dann irgendwann weißt.
Ja.
Auch für den weiteren Verlauf. Hast du Geschwister? Also bist du Einzelkind oder?
Nee, ich habe noch einen Bruder und ein paar Halb- und Stiefgeschwister, aber im Prinzip zählt nur mein Bruder.
Okay, und dein Bruder, ist der älter als du?
Nee, der wird jetzt 18.
Ach so, der ist jünger. Und wie ging der damit um, dass seine ältere Schwester... Oh, warte mal, der war noch jünger als du dann bei der Diagnose, ne? Ach ja, und wie war das für ihn?
Also sagen wir mal, mein Bruder ist so jemand, der Gefühle nicht zeigt. Hm. Also er hat auch irgendwas, die Ärzte meinten immer ADHS, aber ich denke, es ist irgendwas anderes. Jedenfalls, er zeigt Gefühle nicht so, aber ich habe ihn wirklich zum ersten Mal weinen sehen wegen mir. Also er hat es zwar versucht zu verbergen, aber es ging ihm schon nah. Er hat halt immer auf positiv getan. So bei meiner Esterkrankung, bei der Operation mit dem Port, habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, es ist so ein Fremdkörper, ich will das nicht haben. Und habe immer geweint und wollte das nicht. Und dann kam mein Bruder an und meinte, hat der Kasten noch WLAN? Solche Sachen kommen dann immer von ihm.
Also er hat schon versucht, dich da so ein bisschen mit Humor und so. Das ist so ein bisschen so, als wenn du schaffst das auf jeden Fall.
Genau.
Das ist, finde ich, total schön, dass dein jüngerer Bruder ja eigentlich so ein bisschen so der Fels in der Brandung sein wollte, vielleicht auch. Und hat das eurer Beziehung gut getan? Was meinst du im Nachhinein? So in einer schwierigen Phase? Also ja.
Ja, ich denke schon. Also es hat allgemein alle so ein bisschen zusammengebracht. Ja, auch meine Mama und ich und mein Bruder und mich so ein bisschen. Wie gesagt, er zeigt es halt nur nicht, dass er mich eigentlich mag.
Genau. Ja, es ist ja manchmal so bei, egal ob das jetzt Jungs sind oder Männer.
Ja.
Ich glaube, oder meistens ist es ja so, dass wir Frauen offener mit Gefühlen umgehen. Jetzt haben wir schon relativ lange gequatscht. Gibt es noch was, was dir jetzt so zum ersten Teil unseres Gesprächs einfällt, was vielleicht noch so prägnant irgendwie, was dir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist? Aus den Behandlungszeiten, so vielleicht bestimmte Situationen oder Gefühle, Gedanken, irgendwas, wo du sagst, ey, da denke ich heute noch dran?
An ein was denke ich, das hat jetzt auch noch mit meinem Bruder zu tun, weil wir gerade bei dem Thema waren. Er hat mir mit meinem Kanalnamen geholfen, wegen dem Amethysten, das ist ja so mein Markenzeichen. Und er ist so ein Mensch, der... Also er mag Heilsteine und hat ganz viele Bücher darüber und ganz viele Steine und hat dann gesagt, ja, der Amethyst passt zu dir, weil das ist ein Heilstein gegen Krankheiten. Und er hat mir so mein Markenzeichen gegeben. Ich habe auch so eine Kette von ihm, die ich immer dran habe mit einem Amethysten. Das ist auch so eine große Hilfe von mir gewesen. Also ein Amethyst war immer dabei im Krankenhaus.
Das war wie dein Glücksbringer.
Genau. Es ist bis heute schön. Noch. Ja.
Schön. Und deswegen auch der Kanalname. Genau, wir haben nämlich, fällt mir gerade ein, wir haben deinen Kanalnamen, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Jetzt haben wir die ganze Zeit drüber geredet. Ja, stimmt. Du kannst ihn jetzt nochmal sagen. Also der Kanalname ist?
Abby Amethyst.
Genau. Und jetzt wissen wir auch die Geschichte schon mal hinter dem Namen.
Genau. Schön.
Genau. Ja, so einen Glücksbringer braucht man auf jeden Fall in so einer Zeit.
Ja.
Schöne Geschichte.